Inside Universitätsmedizin Mainz. Spannende Einblicke für alle.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Inside Universitätsmedizin Mainz. Es geht darum, sich mit Persönlichkeiten der Universitätsmedizin auszutauschen. Und heute ist es mir eine große Freude, mit Frau Professor Germeroth, unserer Leiterin der Rechtsmedizin, zu sprechen. Und sehr schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne.
Erlauben Sie mir eine erste Frage. Was ist denn der Unterschied zwischen dem Tatort, den wir Sonntagabend kennen, mit Professor Börner, der ermittelt, und Ihrem Arbeitsalltag?
Ja, da gibt es ganz große Unterschiede. Und wenn wir jetzt primär bei den Obduktionen bleiben, die ja dann auch im Tatort sehr präsent dargestellt werden, wir gehen nicht ermitteln. Also wir begeben uns auch nicht in Lebensgefahr, was ja dann auch die Spannung des Tatorts mal ausmacht, sondern wir führen die Untersuchungen, sprich die Obduktionen, bei uns im Institut durch und geben die Ergebnisse dann an die Polizei weiter und die ermittelt dann auch.
Kommen wir zum Thema Leichenschau. Wenn Sie zurückblicken in Ihrer Karriere, was war der Fall eines unnatürlichen Todes, der Sie mit am meisten bewegt hat?
Ja, wir haben ja sehr, sehr viele Fälle. Das sind oftmals dann Einzelschicksale. Natürlich, wenn in den Medien die präsent sind, bekommt man auch nochmal ein ganz anderes Bild von den Verstorbenen. Das bewegt einen dann sicherlich nochmal mehr. Präsenter Fall aus Rheinland-Pfalz, leider die Tötung von Luise im letzten Jahr, die ja vielen bekannt ist, oder natürlich aber auch Großschadensereignisse, die Amokfahrt in Trier oder auch natürlich die Flutkatastrophe im Ahrtal, wo wir dann zusammen mit der ITCO involviert waren.
Das sind viele Schicksale, die Sie gerade berichtet haben. Wie gehen Sie persönlich damit um? Weil eine normale Person ist ja nicht mit so vielen Todesfällen gerade unnatürlicher Art konfrontiert. Wie erleben Sie das und was sind Mechanismen für Sie, dass Sie am nächsten Tag wieder frisch und ausgeruht zur Arbeit kommen können?
Also ein Punkt ist, dass wir ja kein aktives Leiden sehen. Viel Leid, aber kein aktives Leiden. Das ist, glaube ich, schon mal ein Vorteil. Dann fehlt uns natürlich die persönliche Bindung zu den Personen, die wir untersuchen. Also wir kennen sie ja eigentlich nicht. Das heißt nicht, dass wir sie als Objekt behandeln. Wir wissen schon, dass das Menschen sind und legen dafür sehr viel Wert auf einen pietätvollen Umgang. Aber uns fehlt einfach diese persönliche Bindung.
Ich weiß, dass Sie sich besonders mit dem Thema Gewalt in Familien auseinandersetzen, auch mit dem Thema Femizid. Was versteht man darunter und welche Angebote haben Sie für die Betroffenen?
Ja, also Femizide sind Tötungen von Frauen aufgrund dessen, dass sie eine Frau sind. Also sprich Trennungssituation, und der meist männliche Partner kommt dann mit der Trennungssituation nicht da und tötet die Frau. Und da sehen wir leider immer wieder Fälle, und wir haben jetzt mal eine Auswertung durchgeführt. Was sind da besondere Charakteristika? Wir haben auch die Urteile entsprechend angefordert und werten das gerade aus und hoffen da weiterführende Erkenntnisse zu erlangen, um gegebenenfalls auch Ansätze zu bieten, dass sich die Zahlen verringern.
Ja, wenn die Tötung eingetreten ist, können wir kein aktives Angebot mehr machen, aber Gewalt in Familien, wo die Menschen betroffen sind, wie können Sie sich an Ihr Institut wenden?
Ja, wir haben verschiedene Zugangswege. Wenn das jetzt Privatpersonen sind, die sagen, aufgrund von Unsicherheiten, Abhängigkeiten, Ängsten traue ich mich nicht, zur Polizei zu gehen, dann können diese Personen uns telefonisch kontaktieren, einen Termin vereinbaren, und dann führen wir eine Untersuchung durch. Das heißt, es werden die Befunde gerichtsverwertbar dokumentiert, beispielsweise ein blauer Fleck, der wird dann vernünftig fotografiert mit einem Maßstab. Und wenn dann jemand sagt, ich möchte später eine Anzeige erstatten, kann man auf diese Befunde zurückgreifen und die können in ein Ermittlungsverfahren eingebracht werden. Die Problematik ist ja die, wenn ich 4 Wochen später oder noch später erst eine Anzeige erstatte, sind die Verletzungen abgeheilt und dann ist oftmals Aussage gegen Aussage, und ja, dann kann man den Betroffenen oftmals auch nicht wirklich helfen.
Die Menschen sind ja oft sehr von Angst besetzt und wollen vielleicht auch gar nicht ihre Identität preisgeben. Ist dann eine Untersuchung überhaupt möglich?
Ja, also die Untersuchung ist kostenfrei und bei uns ist auch keine Vorlage einer Krankenkassenkarte erforderlich. Die Betroffenen bekommen die Untersuchung nach einem ärztlichen Standard. Das ist auch der gleiche Standard wie bei den polizeilichen Untersuchungen. Und was auch ganz wichtig ist, wir unterliegen der Schweigepflicht. Das heißt, wenn die Polizei bei uns anruft, sagt, da haben Sie Frau so und so untersucht, wir möchten die Befunde haben, geben wir sie nicht raus, sondern wirklich nur dann, wenn die Betroffene sagt, ich möchte das, oder eine Schweigepflichtsentbindung von dieser Person vorgelegt wird.
Gewalt gerade in Familien hat wahrscheinlich eine sehr hohe Dunkelziffer. Können Sie etwas sagen, wie häufig diese Beratung in Mainz in Ihrem Institut in Anspruch genommen werden?
Das schwankt immer und auch da haben wir unterschiedliche Zugangswege. Bei den Kindern sind es vorwiegend die Jugendämter, die unsere Leistungen in Anspruch nehmen. Das heißt, zur Abklärung ist eine Kindesmisshandlung oder ein Kindesmissbrauch vorliegend. Und dann natürlich die Erwachsenen, die dann eher selbstständig zu uns kommen. Das sind so bis zu 100 Untersuchungen im Jahr.
Und welche Experten arbeiten da zusammen? Sind das nur Rechtsmediziner oder gibt es da noch andere Professionen, die dort mitwirken?
Also bei der eigentlichen Verletzungsdokumentation sind unsere rechtsmedizinischen Ärztinnen und Ärzte tätig. Wir kooperieren natürlich auch mit den entsprechenden klinischen Abteilungen. Das heißt, wenn wir merken, da sollte noch weiter was abgeklärt werden bei Kindern oder bei Gewalt gegen den Hals, dass da eine HNO-ärztliche Untersuchung erforderlich sein kann, verweisen wir natürlich an die klinischen Kollegen.
Ein anderes Thema, habe ich erfahren, ist ein Bereich, den Sie beforschen als auch analysieren, ist die Altersdiagnostik. Was muss man sich darunter vorstellen?
Die Altersdiagnostik dient dazu, zu bestimmen, ob jemand beispielsweise volljährig ist, 18 Jahre alt oder gegebenenfalls, wir sind ja auch im Strafrecht unterwegs, 21 Jahre alt. Und da werden verschiedene Untersuchungsmethoden angewendet. Das heißt, es wird erstmal eine körperliche Untersuchung durchgeführt, ob es Stoffwechselerkrankungen gibt, die Einfluss haben könnten auf die spätere Beurteilung. Und dann kooperieren wir eng mit den Kliniken der Universitätsmedizin, konkret der Zahnmedizin, die für uns den Status der Weisheitszähne erheben, und der Radiologie, wo dann ein Handröntgen durchgeführt wird und eine Computertomographie der Schlüsselbeine. Und diese ganzen Befunde und Erkenntnisse aus den Untersuchungen werden dann zusammengefügt und dann kann man oftmals sagen, dass eine Person mindestens 18 oder mindestens 21 Jahre alt ist.
Ein weiteres Angebot Ihres Instituts ist die Abstammungsanalyse. Was sind häufige Fragestellungen, mit denen Sie konfrontiert sind und mit welchen Geweben oder Materialien arbeiten Sie dort?
Ja, also der Klassiker ist natürlich das sogenannte Vaterschaftsgutachten, was wir dann eben auch für Privatpersonen anbieten. Das heißt, die involvierten Personen kommen zu uns oder werden irgendwo anders einbestellt und dann, früher musste man das mit Blut machen, heutzutage geht das viel besser mit einem Wangenschleimhautabstrich. Das heißt, es wird so ein Wattestäbchen genommen, wie man es ja auch aus dem Kosmetikbedarf kennt, nur eben das spezielle Wattestäbchen. Und dann werden die Wangenschleimhäute einmal abgestrichen und dann können die bei uns in der Molekulargenetik untersucht werden. Und dann kann man eben feststellen, es liegt eine Vaterschaft vor oder nicht. Ein anderer Bereich ist noch der Familiennachzug. Auch das kommt immer mal vor, wo dann eben auch die Familienverhältnisse geklärt werden sollen.
Sie beschäftigen sich auch ganz ausgiebig mit neuen Forschungsansätzen. Wenn Sie einen Forschungsansatz herausgreifen müssten, welcher ist der, der Sie am meisten bewegt und wo Sie hoffen, in naher Zukunft einen Durchbruch zu erreichen?
Ja, wir haben ganz viele verschiedene Forschungsansätze, einfach aufgrund der verschiedenen Abteilungen, die wir bei uns haben. Ich bin ja nun selbst Ärztin, von daher sind mir die Forschungsansätze im Bereich der forensischen Medizin sehr, sehr nah. Und da gibt es ganz interessante Ansätze zur Anwendung der postmortalen Bildgebung zwecks Identifikation von Leichen.
Was heißt forensische Medizin und postmortale Bildgebung?
Ja, die forensische Medizin ist sozusagen der ganze Bereich, der klassisch als Rechtsmedizin wahrgenommen wird. Obduktionen, auch die klinische Rechtsmedizin, die Untersuchung von Gewaltbetroffenen. Und postmortal heißt einfach nach dem Tod. Das heißt, die Bildgebung erfolgt an Verstorbenen und ist damit postmortal.
Und welche neue Bildgebungsoptionen gibt es dort?
Ja, bei uns vor allem das CT, was wir dankenswerterweise seit 2 Jahren bei uns einsetzen können. Und somit können wir jetzt jede Leiche vorher einer Computertomographie unterziehen und können da verschiedene Befunde feststellen. Beispielsweise bei einem Schusstodesfall sind wir in der Lage, Projektile einfacher zu finden, auch dann bei der Obduktion aus dem Leichnam zu entnehmen für weiterführende Untersuchungen. Oder auch Knochenbrüche lassen sich laienverständlich dann auch darstellen.
Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und das war wieder eine Folge Inside Universitätsmedizin Mainz, ein besonderes Thema Rechtsmedizin, denn ich glaube, wir haben alle gelernt, dass es nicht nur darum geht, eine Leichenschau zu betreiben, sondern mit modernen Verfahren, wie zum Beispiel die Computertomographie, die die Leichen durchleuchtet und uns Hinweise gibt, was denn die Ursache für den unnatürlichen Todesfall ist. Und dann beschäftigt sich die Rechtsmedizin sehr mit den Lebenden. Und zwar um die, die sehr viel Hilfe brauchen, Menschen, die Gewalt erfahren haben. Und hier bieten wir in der Unimedizin Mainz eine sehr gute Möglichkeit an, sich auch sehr diskret untersuchen zu lassen und damit auch Beweise zu haben, damit die Täter nicht ungestraft bleiben. Vielen Dank, dass Sie zugeschaltet haben. Ich freue mich darauf, wenn wir Sie in 14 Tagen wieder begrüßen dürfen und es wieder heißt Inside Universitätsmedizin Mainz.
Wenn euch der Beitrag gefallen hat, abonniert Inside Universitätsmedizin Mainz über einen Podcast-Anbieter eurer Wahl.